Hallo, willkommen zu Tonspurwissen. Hier ist Ursula Weidenfeld und ich bin heute im Naturkundemuseum in Berlin und habe mich mit Jörg Fröbisch verabredet.
Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, ich sitze hier neben Jörg Fröbisch in seinem Büro. Also wir sitzen gar nicht im großen Sauriersaal, sondern in einem etwas kleineren Büro. Ist trotzdem ein bisschen hallig. Also Entschuldigung dafür. Jörg Fröbisch ist Biopaläontologe. Er ist Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. Und immer mal wieder fährt er nach Südthüringen, um in der sogenannten Brommacker Spalte nach versteinerten Urtieren zu suchen. Diese Brommacker Spalte ist eine Ausgrabungsstelle mit wirklich spektakulären Fossilien, eigentlich eine der spektakulärsten Ausgrabungsstellen der Welt. Und über einen dieser Funde wollen wir jetzt im Speziellen reden. Jörg Fröbisch hat nämlich Spuren eines Tieres analysiert, das wohl der letzte gemeinsame Vorfahr von Dinosauriern und Säugetieren war. Er hat nicht nur die Spuren, sondern auch die Lagerstellen dieses Tieres untersucht. Und wir sind total gespannt zu hören, was dabei rausgekommen ist. Hallo, Herr Fröbisch.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier bin heute.
Ja, ich freue mich auch total, weil ich bin aufmerksam geworden auf Ihr Forschungsgebiet und auf die Brommacker Spalte dadurch, dass es im vergangenen Jahr oder im vergangenen Frühjahr einen Aufsatz gab. Da ging es um die Frage, wann eigentlich Lebewesen wie behaart waren. Und ich habe gedacht, das ist doch super interessant, mal zu hören, wo kommen eigentlich die Haare her? Und dann sind wir miteinander ins Gespräch gekommen und das Ganze hat sich wie immer viel weiter entwickelt und viel weiter gespannt. Herr Fröbisch, erzählen Sie mir doch bitte zuerst mal, erklären Sie uns doch zuerst mal, was ist diese Brommacker Felsspalte, was hat es damit auf sich und warum ist die so wichtig, wenn man sich fragt, woher kommen Haare?
Ja, also die Brommacker Fossilfundstelle ist tatsächlich einzigartig, nicht nur für Deutschland, sondern global, weil wir hier quasi den Übergang von Amphibien, die ihre Eier noch ins Wasser gelegt haben, zu vollen Landwirbeltieren haben. Und dort quasi auch die Evolution des modernen Ökosystems, Landwirbeltierökosystems dokumentiert haben. Und darüber hinaus ist der Brommacker quasi eine der wenigen Fundstellen überhaupt, wo wir Fußspuren und Spurenfossilien von Wirbeltieren in fantastischer Qualität haben und aber auch die dazugehörigen Skelette.
Über welchen Zeitraum reden wir denn da eigentlich? Also wie alt sind diese Spuren, die Sie da gefunden haben?
Na, wir reden hier vom unteren Perm und die Fundstelle ist circa um 290 Millionen Jahre datiert.
Lange bevor wir Dinosaurier haben und bevor wir Säugetiere haben, was sind denn das für Viecher, die da aus dem Wasser kommen und ganz offensichtlich auf einmal kein Wasser mehr brauchen, um ihren Nachwuchs groß zu kriegen?
Also in der Zeit vor den Dinosauriern, wir reden hier vom Erdaltertum, der Übergang vom Erdaltertum zum Erdmittelalter, vom Perm zur Trias ist ein bisschen später, ungefähr bei 250 Millionen Jahren. Naja, und wir haben hier eben, wie gesagt, den Ursprung dieser modernen Landwirbeltierökosysteme. Wir haben also Amphibien, allerdings sehen die anders aus als unsere heutigen Amphibien. Und wir haben frühe Landwirbeltiere. Früher hätte man vielleicht gesagt Reptilien à la Fasson, aber wir haben Reptilien, wir haben aber auch eben Säugetierverwandte, die zu der sogenannten Synapsidenlinie gehören. Und da würde ich einfach mal von Säugetierverwandten reden.
Und was unterscheidet die von den Reptilien? Also ausgesehen haben die doch ganz ähnlich.
Ja, in der Tat. Und deswegen wurden die generell auch immer als säugetierähnliche Reptilien bezeichnet. Sie sind aber keine Reptilien, sondern eher reptilienähnliche Säugetierverwandte.
Es geht nämlich, wenn ich das richtig gesehen habe, um ein Tier namens Dimetrodon Teutonicus oder Teutonis. Teutonis. Genau. Das ist also das Tier, über das wir reden, das so offenbar ein Vorläufer von Säugetieren ist, aber aussieht wie ein Reptil. Das ist ein ziemlich kleines Tier.
In diesem Falle ja, genau. Also Dimetrodon ist tatsächlich, ja, also wenn man als Laie in ein Dinosaurierbuch guckt, was so populärwissenschaftlich ist, dann taucht er da sogar manchmal auf. Hat quasi, sieht aus wie eine Echse mit einem Rückensegel. also ein bisschen so wie Spinosaurus, nur dass es kein Dinosaurier ist und dass sie schon vor den Dinosauriern existierte. Nun ja, und der ist eben aber auf der Evolutionslinie von uns Säugetieren.
Sie haben sich alte Funde nochmal angeguckt und haben neue Sachen gefunden. Wie kann das sein, dass man solche Spuren findet, dass man sie erkennt und dass man sie dann ganz lange nach dem Fund nochmal neu anschaut und neu bewerten kann?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass wenn wir Spuren hinterlassen, dann hat dieses Sediment oder der Matsch, in dem wir rumlaufen, bestimmte Eigenschaften. Der ist also wassergesättigt, da ist irgendwie jede Menge Wasser drin, aber der ist auch relativ fein, also tatsächlich Matsch, sowas wie Tonstein, vielleicht noch Silstein, aber Ton ist besser, sodass man schön einsinkt und einen schönen satten Fußabdruck hinterlässt. Und der bleibt erhalten, wenn er eben nicht direkt wieder weggespült ist, wenn da also keine Wasserbewegung ist oder derartiges, sondern der kann auch noch ein bisschen austrocknen an der Oberfläche, das ist kein Problem, da finden wir manchmal auch Trockenrisse, die durchgehen oder derartiges. Aber was dann passiert, ist, dass er dann relativ bald abgedeckt wird, und zwar manchmal mit einem ähnlich feinen Sediment, dann wird es aber schwerer zu finden. Hier am Bromacker, in dem Bromacker Sandstein, wo wir diese Spurenfossilien am meisten finden, da wird diese Oberfläche, diese ehemalige Oberfläche, wo die Fußspuren sind, von einem ja relativ groben Sandstein abgedeckt, aber nicht recht schnell, sondern so, dass die Spuren erhalten bleiben. Und wir haben jetzt tatsächlich diese Fußspuren gar nicht in dem Matsch erhalten, der wittert dann später weg, sondern in dem Sandstein, der ja eigentlich die Verfüllung der Fußspuren ist. Und wir gucken dann quasi auf die Unterseite dieser Verfüllung, sodass wir die Fußspuren als positives Relief, als sogenanntes Hyporelief sehen.
Warum interessieren Sie sich heute dafür? Also wir haben ja eben schon gesagt, diese Sandsteinformationen sind schon vor 70, 80 Jahren gefunden worden. Sie haben die sich jetzt nochmal angeguckt.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die ersten Fußspuren vor fast 150 Jahren, also etwa 140, 1887, glaube ich, wurden die ersten Spuren von diesen Wirbeltieren in dem Tambacher Sandstein gefunden, der damals als Baustein abgebaut wurde. Und die wurden auch direkt als Fußspuren erkannt. Man wusste nur nicht, von welchen Tieren, weil es auch keine Skelette gab. Und man hat dann auch diese fantastische Erhaltung gefunden. Und es wurden viele Arten auf Basis dieser Fußspuren beschrieben. Und dann hat aber in den 1970er Jahren ein Forscher, Thomas Martens, diese Fundstelle quasi, dieser Fundstelle eine neue Bedeutung gegeben, indem er dort nämlich den ersten Knochen gefunden hat. Man dachte immer, das schließt sich aus. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass die Knochen ein bisschen höher, 1, 2, 3 Meter höher in der geologischen Formation, in einem leicht anderen Material, also nicht in dem Sandstein, sondern in einem feinen Ton und Silstein in einer Abfolge dort gefunden werden. Und es ist nicht bei dem einen Knochen geblieben, sondern man hat dann fast komplette, zahlreiche, extrem gut erhaltene Skelette gefunden, mit denen wir dann tatsächlich diese Fußspuren vergleichen können und die diesen Tieren auch zum Teil zuordnen können.
Aber wenn das die Knochenfunde höher liegen als die Fußspuren, dann können es doch nicht dieselben Organismen sein, sondern da liegen doch da wahrscheinlich ein paar zigtausend Jahre dann dazwischen, oder nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Also diese Tambach-Formation ist etwa 250, 280 Meter mächtig. Das ist schon ordentlich. Wir haben das auch durchbohrt mit Tiefenbohrungen. Allerdings sind so 2, 3, 4 Meter in so einer Gesteinsformation, da liegen sicherlich ein paar 10.000 Jahre drin, aber wenn wir betrachten, dass die Lebensdauer einer einzigen Art in etwa 1 Million Jahre ist, wenn nicht länger, dann ist das durchaus plausibel, dass wir da eine Korrelation herstellen können. Das sind also nicht dieselben Individuen gewesen, aber wenigstens die zur gleichen Art gehört haben.
Also Sie haben sich diese Wesen angeschaut, die dem Wasser entronnen waren und eben Vorläufer und Urahnen von sowohl Säugetieren als auch von Dinosauriern sind. Und Sie haben festgestellt, dass die ganz offensichtlich in irgendeiner Form Geselligkeit gepflegt haben.
Ja, genau. Das allererste, was wir im Prinzip machen müssen, ist, dass wir diese Fußspuren versuchen irgendwie zuzuordnen. Diese Fußspuren oder diese Abdrücke sind in diesem Sandstein. Die wurden, auch wie Sie gesagt haben, schon vor circa 100 Jahren gefunden, aber nie so in dem Detail beschrieben. Und was wir jetzt Neues entdeckt haben, ist, dass da sogenannte Liegespuren sind mit Hautabdrücken, die allerdings auch mit Fußspuren assoziiert sind. Und anhand der Proportionen von den Skeletten, von den Skelettfunden, die wir haben, da, wenn dann vielleicht ein Finger, die besonders viel länger ist als das andere oder weiter abgespreizt oder die Breite oder die Schulterbreite, derartige Sachen können wir rekonstruieren anhand des Skelettes. Und dann können wir das vergleichen mit den Fußspuren. Und diese Proportionen passen tatsächlich auch ganz wunderbar. Und deswegen wissen wir, dass zum Beispiel gewisse Fußspuren von Dimetrodon, Teutones, erzeugt wurden. Und wir haben jetzt mit diesen Fußspuren von Dimetrodon, Teutones auch diese Liegespuren gefunden, wo wir fantastische Hautabdrücke haben, die es vorher so nicht gab. Und da wir aber wissen, dass Dimetrodon ein Säugetiervorfahrer ist, könnte man ja vielleicht denken, vielleicht gab es da schon Haare oder eben auch nicht.
Ja, und gab es Haare?
Nein, tatsächlich nicht. Die Haut von diesen Liegespuren zeigt ganz unterschiedliche Abdrücke von, wie wir sie interpretieren, als Hornschuppen, wie sie mit von heutigen Reptilien vergleichbar sind, die sich also gegenseitig überlappen, manchmal polygonale, manchmal rechteckige oder längliche Strukturen haben. Und das war bisher von uns Säugetiervorfahren in dem Alter überhaupt nicht bekannt.
Und würde man dann vermuten, weil ja Dinosaurier hatten dann Schuppen oder hatten die andere Arten auch von Haut?
Ja, Dinosaurier sind ja auch Reptilien und die hatten auch sogenannte Hornschuppen. Und letztendlich Hornschuppen, wenn wir an Schuppen denken, ist das ein ganz komplexes Thema. Ich meine, Fische haben auch Schuppen, aber das sind tatsächlich ganz andere Art von Schuppen. Und wir müssen da eher mit Amphibien vergleichen. Amphibien haben eine sehr dünne Haut, die eben auch zum Teil durchlässig ist, für Wasser, für Sauerstoff, die ja auch über den Körper atmen können zum Teil. Und sie leben im Wasser und das ist ja auch gut so. Und wenn sie dann aber an Land kommen, dann braucht die Haut Schutz vor der Austrocknung.
So, jetzt wissen wir, die einen hatten dann später Schuppen, die anderen hatten Haare. Haben die denn dann denselben Ursprung, wenn Dimetrodon der Vorfahre von beiden ist?
Ja, das ist tatsächlich eine klassische Theorie, die man vielleicht auch in der Schule gelernt hat oder auch man noch in Lehrbüchern findet, dass aus den Schuppen dann Haare oder auch Federn hervorgegangen sind. Und wir wissen aber heutzutage, dass das nicht der Fall ist. Das sind alles sogenannte epidermale Strukturen, also die Epidermis, die Oberhaut ist ein Teil unserer Hautstruktur. Und die Schuppen sind zum Beispiel Verhornungen dieser Epidermis, also dieser Oberhaut. Ja, wohingegen die Haare und auch Federn sogenannte Einstülpungen dieser Epidermis, dieser Oberhaut sind. Da gibt es dann solche Follikel, wo dann die Haarwurzel sich bildet und das Haar rauswächst.
Das heißt, die Haare kamen später und sind etwas anderes als das, was wir jetzt gefunden oder was wir jetzt sehen bei Dimetrodon an ihren Fund- und Lagerspuren.
Ja, ganz genau.
Wenn jetzt aber die Schuppen und die Haare und die Federn alle einen unterschiedlichen Ursprung haben, wann hat denn das Säugetier seine Haare bekommen? Also seit wann gibt's das Fell?
Ich meine, die typischen Säugetiermerkmale sind ja tatsächlich Weichteile, ob das jetzt Haare, Milchdrüsen, Schweißdrüsen derartiges sind. Und die finden wir im Fossilbericht eben sehr selten. Und dadurch, dass Haare eben Verhornung, also Keratin, Proteine sind, zersetzen die sich normalerweise und da braucht es eben besondere Fossillagerstätten, um Haare zu erhalten. Wir haben zwar am Bromacker eine Fossillagerstätte, aber keine Haare. Die frühesten oder die ältesten definitiven Haare sind tatsächlich aus dem mittleren Jura aus China bekannt. Das ist vor etwa 165 Millionen Jahren, wo tatsächlich dann an ganzen Skeletten ganz wunderbar Haare erhalten sind mit einem richtigen Fell. Es gibt noch vorherige potenzielle Haarberichte aus einem sogenannten Koproliten, also aus fossilem Kot. Das ist aber nichts weiter als eine Faser, wo wir vermuten, dass es möglicherweise ein Haar sein könnte. Und das wäre dann schon aus dem oberen Perm, also eher 260, 255 Millionen Jahre. Aber da bin ich sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und heißt das, dass die Haare aus China kommen?
In diesem Fall bei dem Fossil ja, aber es gibt auch tatsächlich Haarreste, die zum Beispiel, ich glaube, aus Portugal bekannt sind. Allerdings ein bisschen später, 125 Millionen Jahre, wäre das dann alt. Es gibt auch Haare, die dann wesentlich später, ich glaube, in der Kreide in Bernstein gefunden wurden, also definitive Haare. Aber die habe ich bisher noch nicht untersucht und wer weiß, was es da noch für spannende Sachen zu berichten gibt.
Aber es wäre schon so, dass Säugetiere überall in der Welt sich entwickelt haben und dass die überall, aus welchen Gründen auch immer, Haare bekommen haben. Was ist der Vorteil von Haaren gegenüber Schuppen?
Also tatsächlich, die Säugetiervorfahren, also die mesozoischen aus dem Erdmittelalter, hatten tatsächlich eine globale Verbreitung und sind haben einen hervorragenden Fossilbericht. Und dementsprechend darf man dann auch annehmen, dass die Haare relativ weit verbreitet waren. Nun ja, die Haare haben natürlich einen Schutzmechanismus vor Kälte. Sie bieten Wärme, haben potenziell andere Funktionen. Es gibt zum Beispiel auch die Spekulation oder die Hypothese, dass sich die Tasthaare, also die Schnurrbarthaare, zuerst evolviert haben. Und die ja auch eher eine Sinnesfunktion haben, zum Beispiel bei grabenden Formen, dass die sich dann in einer Höhle oder einem Grabbau, den sie gebaut haben, besser zurechtfinden können oder derartiges.
Die Lagerspuren haben ja nicht nur gezeigt, welche Schuppen oder wie die Oberhaut dieser Tiere aussah, sondern sie haben auch gezeigt, dass die Metrodon erstaunlicherweise ganz offensichtlich ein geselliges Tier war.
Ja, genau. Wir sind ja alle irgendwie gesellig, zumindest viele von uns. Ja, aber wir haben hier tatsächlich eine ganz tolle Gesteinsplatte gefunden, die quasi eine Art Uferbereich darstellt. Wir haben also nicht nur den Fluss und das Überschwemmungsufer, sondern wir haben auch Tümpel hier und da, wo vielleicht kleine Muschelkrebs oder derartiges Muschelschaler drin gelebt haben. Man sieht zum Teil auch Schwimmspuren und wir sind hier gerade tatsächlich in dem Übergang von einem Teichtümpel zu festerem Land, wo wir also Fußspuren sehen, die auch die Konsistenz verändern quasi. Und deswegen gehen wir davon aus, dass die Tiere zum Teil aus dem Wasser gelaufen sind. Das sind mehrere Spuren nebeneinander, die auch zum Teil kleine Größenunterschiede haben, sodass wir also interpretiert haben, dass es sich um mehrere Tiere gehandelt hat, die dort mehr oder weniger zeitgleich sich aufgehalten haben.
Und woher weiß man dann, dass da nicht ein Tier jeden Tag denselben Weg gegangen ist und sie praktisch von einem Tier drei verschiedene Spuren haben? Also es waren nicht eins, das dreimal gelaufen ist, sondern es waren drei, die zusammen einmal gelaufen sind?
Genau, das machen wir entweder bei Größenunterschiede. Ne? Wenn da leichte Größenunterschiede sind, dann würde ich sagen, ja, das sind zwei unterschiedliche Tiere. So schnell ist es wahrscheinlich nicht gewachsen. Oder wenn die sich jetzt auch nicht überkreuzen, sondern parallel gelaufen sind, dann ist das eine Indikation, dass die wahrscheinlich zur gleichen Zeit da waren.
Und die sind nicht nur gleichzeitig gelaufen, sondern die haben auch gleichzeitig geschlafen.
Möglicherweise ja. Also interessanterweise ist die Metrodon ein Tier, was entgegen vorheriger Annahmen, dass Säugetiere quasi nachtaktiv waren und dort diesen nachtaktive, man sagt ja, zu Bottleneck hatten, viel später allerdings. Andere Studien zeigen, dass die Metrodon, also die frühen Säugetierfarn, diese Aktivität in der Dämmerungszeit oder auch Nachtaktivität schon viel früher entwickelt haben. Und daher, was die jetzt genau tagsüber oder nachts gemacht haben, ist natürlich zu einer gewissen Hinsicht Spekulation, aber die haben Zeit zusammen verbracht. Vielleicht haben sie nur sich ausgehalten und gar nicht groß miteinander interagiert, sondern quasi das Wasser genossen und dort sich abgekühlt vor der Sonneneinstrahlung. Aber vielleicht haben sie auch dort zusammen gewartet, bis irgendein saftiges Tier vorbeikommt und sich das dann einfängt.
Was haben die denn gefressen?
Ja, die Dimetrodon ist eben ein Fleischfresser, normalerweise einer der Top-Prädatoren aus dem unteren Perm. Hier sagten sie bereits, dass es eher ein kleiner Vertreter ist. Dennoch stellt es wahrscheinlich den Haupträuber im Ökosystem dar. Und wahrscheinlich kleinere pflanzenfressende oder insektenfressende Tiere. Wir haben auch mit die frühesten Pflanzenfresser dort, die wesentlich größer waren. Spannenderweise haben wir aber auch Mageninhalte gefunden, beziehungsweise sogenannte Koprolithe, also fossilen Kot, wo wir dann sehen können, was die Tiere gegessen haben.
Und Prädatoren sind, das müssen wir vielleicht nochmal erklären, die Räuber unter denen im Ökosystem der Saurier, der Saurier-Vorfahren. Wenn wir jetzt uns das anschauen, also wir wissen, die haben da gelebt, die haben ganz offensichtlich zusammen irgendwie Zeit verbracht, wenn nicht freundlich und friedlich, dann zumindest haben sie sich gegenseitig ausgehalten. Was sagt das denn eigentlich über die Intelligenz solcher Tiere?
Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, da irgendwas über die Intelligenz zu sagen, aber Geselligkeit hat nicht immer etwas mit Intelligenz zu tun. Wenn ich zum Beispiel, ich meine Krokodile, nichts gegen Krokodile, aber Krokodile treiben sich auch sehr gerne zusammen in Tümpeln zum Beispiel rum und sind jetzt nicht unbedingt die hellsten, würde ich jetzt mal sagen. Die haben ein ganz klassisches reptilartiges Gehirn, was eher länglich und weniger groß, voluminös wie von uns Säugetieren oder insbesondere uns Menschen ist. Und insofern ist das was, wo wir nur sehr wenig drüber sagen können natürlich. Aber Geselligkeit ist eben auch was jedes Tier irgendwie potenziell mag.
Was sagt uns dieser Fund darüber, wie Saurier und Säugetiere entstanden sind und darüber, ob die Saurier und Säugetiere dann wirklich jemals zusammengelebt haben und sich den Tag irgendwie geteilt haben?
Na, ich meine, letztendlich haben wir ja hier in diesem Ökosystem sowohl Amphibien als auch Reptilien und Säugetiere, die da natürlich auch schon zusammengelebt haben. Manche waren vielleicht eher in der Nacht aktiv als andere. Aber das ist schwierig zu sagen. Und letztendlich evolviert ja auch so ein ganzes Ökosystem. Arten evolvieren, die Saurier oder auch die Dinosaurier tauchen dann später auf. Und auch die Säugetierlinie hat sich verändert. Es gibt da Veränderungen in den aufgerichteten Extremitäten, also nicht so sehr aufrichten wie der Mensch, sondern eher, dass die vier Beine aus dem Spreizgang unter den Körper gestellt werden und eher
Das hat Dimetrodon auch schon, nicht?
Jein, würde ich sagen. Also der hat tatsächlich schon noch einen Spreizgang, aber die Hinterbeine insbesondere zeigen, dass sie ein bisschen höher waren. So relativ reptilartig, also alligatorenartig.
Letzte Frage, wenn ich nach Thüringen fahren würde, was kann ich denn da sehen, wenn ich nicht Paläontologe bin?
Die Brom-Acker-Fossilfundstelle befindet sich im UNESCO Global Geopark Thüringen-Inselsberg Dreigleichen. Eine ganz tolle Region. Und wenn uns jemand besuchen möchte, dann am besten während der Grabungszeit. Das machen wir normalerweise im Hochsommer. Dieses Jahr sind wir schon durch. Da haben wir im Juni gegraben. Aber im nächsten Jahr sind wir wahrscheinlich im Juli wieder dort. Juli, August. Für 3-4 Wochen und dann kann man uns besuchen. Es gibt den Saurierpfad, der direkt an der Fundstelle vorbeiführt. Da kann man auch außerhalb der Grabungssaison hinkommen. Die Fossilfunde sind in der Friedensteinstiftung in Gotha ausgestellt und in anderen kleineren Museen in der Region. Ist also sehr gut erschlossen und ansonsten kann man uns auch auf Instagram folgen und sehen, was wir alles so für Forschungsergebnisse ans Licht bringen.
Ja, wunderbar, das tun wir dann alles. Dankeschön, Herr Fröbisch.
Vielen Dank.
Und vielleicht darf ich noch erzählen, dass Herr Fröbisch eben schon gesagt hat, dass man die Paläontologen im Sommer bei ihren Ausgrabungen nicht nur treffen kann, sondern dass man mit ein bisschen Glück sogar herumgeführt wird auf der Fundstelle. Und da dachte ich, ist doch auch mal eine hübsche Idee für einen Sommerausflug im nächsten Jahr. Sie und euch treffe ich aber hoffentlich schon nächste Woche wieder hier bei Tonspur Wissen. Freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, Ihre, Eure Ursula Weidenfeld.